Kinder, Kinder, wie die Zeit vergeht, sagte der Opa, als er auf den Ventilator schaute. Ich weiß, der Witz ist schon alt, aber stimmt, die Zeit vergeht tatsächlich schnell. Es ist schon wieder Silvester und dabei war es doch erst gerade Jahresanfang. Mir ist dieses Jahr wahrscheinlich wieder mal so schnell vorgekommen. Vielleicht, weil wir auf der Arbeit viel hatten, dann dreht sich die Welt noch mal schneller. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man älter wird, dann wird es immer schneller. Im Herbst habe ich beim Autofahren zwei Vorträge gehört zum selben Thema. Zwei Vorträge von verschiedenen Rednern zur selben Bibelstelle. Da habe ich gedacht, das wäre doch was für den Jahresabschlussgottesdienst. Oder was für den Jahresanfangsgottesdienst. Oder am besten gleich für beides. Und dazu habe ich mich dann entschieden, das Thema passt heute und das passt auch am kommenden Sonntag. Und deswegen stehe ich am Sonntag wieder hier. Ich werde dann nicht dieselbe Predigt halten, sondern die Fortsetzung. Wir teilen das dann ein bisschen auf. Und zwar geht es um den Abschluss des Matthäusevangeliums, den sogenannten Missionsbefehl. Dankeschön. Und wer jetzt denkt, wir haben doch mit der Predigtreihe über Matthäus gerade erst angefangen, schon wieder vorbei, habe ich es zwischen Sonntag und heute im Koma gelegen. Den kann ich beruhigen, das ist nicht so. Wir machen also ganz normal im nächsten Jahr in der Predigtreihe weiter. Aber mit diesem Thema so lange zu warten, bis es in der Reihe von Matthäus dran ist, das war mir dann doch zu lange. Und so kann ich in 4 oder 5 Jahren die Predigt nochmal halten. Das fällt gar nicht auf. Ich möchte diesen Text, um den es geht, mal lesen. Steht in Matthäus 28 und ich lese ab Vers 16. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach. Ja, und was sagte er denn dann? Kriegen wir es hin? Lesen zählt nicht. Also wie beginnt's? Okay, ist das alles? Und so weiter. Mindestens einer der beiden Redner sagt in seinem Vortrag, passt auf, wenn die Leute Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen machen, denn da fehlt ein Teil. Also, es war schon vieles Richtige dabei, aber vollständig war es noch nicht. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ganz schön viel steht da drin, gell? Mehr als wir jetzt irgendwie zusammengebracht haben. Wir bezeichnen das als den Missionsbefehl. Aber eigentlich Missionsbefehl, dieses deutsche Wort, ist viel zu schwach dafür. Im Englischen finde ich schon besser. Da heißt es dann The Great Commission, der große Auftrag, ist auch irgendwie noch nicht so richtig griffig, aber es trifft es schon viel besser. Der Missionsbefehl ist irgendwie viel zu wenig dafür. Heute möchte ich den Schwerpunkt aber nur auf den ersten Teil, quasi auf die Einleitung zum Missionsbefehl legen und den eigentlichen Auftrag, der kommt dann nicht übermorgen, sondern am nächsten Sonntag dran. Ich möchte beginnen mit dem Vers 16. Ich habe den bewusst mit dazu genommen. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa, auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Das Erste ist, die Jünger sind gehorsam. Die Jünger machen das, was Jesus von ihnen erwartet hat, wozu er sie aufgefordert hat. Wir wissen irgendwie nicht so sehr viel, was in der Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt passiert ist. Wir kennen ein paar Punkte daraus, aber Jesus hat sie ganz bewusst wohl zu diesem Ereignis bestellt und sie sind da hingekommen. Und vielleicht, das nur am Rande, ist jetzt nicht wichtig, aber vielleicht waren es sogar nicht nur die 11 Jünger, sondern es könnten auch die 500 gewesen sein, von denen Paulus bei dem Brief an die Korinther spricht. Nur als Idee, ist nicht wichtig, könnte aber sein. Aber was hatten diese 11 Jünger für eine bewegte Vergangenheit? Das muss man sich jetzt mal ein bisschen zurückerinnern. Sie waren etwa 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Sie kamen aus den unterschiedlichsten Situationen, mit unterschiedlichen Berufen, waren Fischer dabei, Zöllner. Und sie sind bei ihm 3 Jahre lang in die Lehre gegangen. Sie sind ihm nachgefolgt, sie haben mit ihm gelebt, sie haben seine Reden gehört, sie haben mit ihm geredet, diskutiert über das eine oder andere. Sie haben die Wunder gesehen, die Jesus getan hat. Und es muss schon etwas wirklich Phänomenales gewesen sein. Und dann sind sie ausgesandt worden und haben selbst Wunder getan. Diese 3 Jahre waren einfach voll mit umwerfenden Ereignissen. Und dann haben sie gesehen, wie Jesus gestorben ist und wie er auferstanden ist. Sie sind ihm begegnet, den Weg nach Emmaus, in Jerusalem, am See beim Fischen, beim Frühstück mit Fischen. Der Petrus wird sicherlich diese Stelle dann, diesen Moment nicht vergessen haben. Und vermutlich wussten sie, dass dieses Treffen hier etwas ganz Besonderes war. Da lag gewissermaßen etwas in der Luft. Was wird mit ihnen passiert sein? Was ist in ihnen vorgegangen, diesen Jüngern, den 11, die so viel erlebt hatten und jetzt zu einem besonderen Treffen gekommen sind? Sie waren sicherlich in den Tagen nach der Auferstehung so ein bisschen durch den Wind. Das war ja doch etwas völlig Unnormales, dass Jesus gekreuzigt wurde und dann wieder lebendig wurde und dann mit ihnen geredet hat und sie merken, da war etwas anders, er war anders. Sie hatten vielleicht jetzt diese 6 Wochen, die sie in der Zwischenzeit hatten, auch vielleicht das ein oder andere Mal mit ihm geredet, sie hatten Gelegenheit mit ihm zu sprechen, ich weiß es nicht, die Bibel berichtet uns nichts darüber. Aber sie werden sich bestimmt an das ein oder andere zurückerinnert haben. Und ich finde es gut, wenn man sich immer wieder auch mal zurückerinnert. Wir leben in einer Zeit, die sehr schnelllebig ist. Da jagt ein Event den nächsten und wir denken nicht mehr an das zurück, was eigentlich war. Auch wenn wir jetzt als Gemeinde natürlich in das nächste Jahr blicken, und das ist uns ganz wichtig, ist es gut, wenn man auch mal zurückblickt. Was war denn in 2019 alles Besondere? Wisst ihr noch was? Oder was haben wir denn, vielleicht nicht so ganz besonders, aber so die fast normalen Dinge, was haben wir, wenn wir zurückblicken auf 2019, was fällt euch da ein? Die Gemeindefreizeit zum Beispiel. Ich muss sagen, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, als ich die im Kalender gesehen habe, was, das war dieses Jahr? Die Gemeindefreizeit war natürlich ein Highlight in der Gemeinde. Wir haben verschiedene andere, kleinere Highlights gehabt, je nachdem, für den einen so, für den anderen anders. Wir hatten das Zelllager, was jetzt eher normal ist, aber wir hatten eine Jugendfreizeit in der Gemeinde, ich darf da nicht mehr mit. Wir hatten mit dem Posaunenchor beim Schöffenkunder Liedertag, wir hatten Kaffee 50 Plus, da dürfte ich hin, war aber noch nicht da. Wir hatten Momentum. So verschiedene Sachen, Fokus Familie, wir hatten im Frühjahr das Gemeindeforum mit den Körfelbachern zusammen, mit Alexander Berg. Wir haben einiges auch in diesem Jahr erlebt. Jeder hatte seine persönlichen Erlebnisse, wir haben es als Gemeinde gemeinsam erlebt. Und ich habe 6 Mal hier gestanden in diesem Jahr und habe Nachruf gehalten. Das war nicht wirklich das Schönste. Das sind ja nicht die schönsten Ereignisse. Aber auch in diesen Ereignissen ist es so, dass wir dann immer wieder, und gerade diejenigen, die betroffen sind, die Nähe Jesu erfahren dürfen. Gerade das bringt uns manchmal viel dichter an Gott heran, als die Dinge, die die Highlights sind. Bevor wir zu dem kommen, was Jesus den Jüngern gesagt hat, möchte ich einladen, nochmal zu einer kurzen Gebetsgemeinschaft, vielleicht dass 3 oder 4 von euch einfach danken für das, was wir in 2019 erlebt haben. Wir bleiben dazu sitzen, ich möchte einladen, dass Einzelne kurz für die Dinge danken, die Sie oder die wir als Gemeinde in diesem Jahr erlebt haben. Vater im Himmel, danke dafür, dass du uns durch dieses Jahr begleitet hast und dass du mit uns gegangen bist und dass wir wissen, dass du auch mit uns in das kommende Jahr gehst. Amen. Ein bisschen irritierend ist es dann, wenn man in dem Vers 17 am Ende liest, ich muss jetzt weiter vorne hingucken, das Tablet hat leider keinen Strom mehr, einige aber zweifelten. Denkt man sich, wie kann denn das sein? Wir sind 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen und jetzt begegnen sie ihm und dann steht da, einige aber zweifelten. So beim letzten Treffen, woran haben sie denn gezweifelt? Sie haben doch so viel erlebt, sind sie immer noch nicht davon überzeugt, wer Jesus ist? Könnte sein. Ich finde es gut, dass die Bibel ehrlich ist und offen und dass sie auch das berichtet von Leuten, von denen wir denken, na, die müssten es doch eigentlich kapiert haben. Die müssten es doch wissen. Und dann heißt es hier so nüchtern, einige aber zweifelten. Wenn man mal guckt, dieses Wort, was da verwendet wird, einige aber dieses Zweifeln, dann kommt das interessanterweise in einer anderen Geschichte vor, im Matthäusevangelium. Nämlich in der Geschichte, wo Petrus auf dem Wasser geht. Und da holt ihn Jesus raus und sagt, also Petrus, Jesus geht auf dem Wasser, Petrus sagt hier, wenn du es bist, dann sag doch, dass ich zu dir kommen kann. Und Petrus geht auf dem Wasser, dann hat er Angst und geht unter. Und Jesus sagt dir, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Ehrlich gesagt, ich wäre nicht aus dem Boot gegangen. Das fand ich schon eigentlich eine Leistung. Aber da steht, da wird das gleiche Wort verwendet. Vielleicht haben die Jünger Angst vor dem, was kommt. Vielleicht zweifeln sie daran, ob sie das schaffen. Ob sie das, was jetzt auf sie zukommt, auch wirklich leisten können. Und ich finde es gut, dass das in der Bibel steht, dass die Jünger, die damals gelebt haben, keine Supermänner waren. Es waren auch Menschen mit ihren Ängsten, ihren Zweifeln, mit ihrem Glauben, aber auch mit den Fragezeichen, die sie hatten. Menschen wie du und ich, nicht perfekt, keine Übermenschen, mehr oder weniger zerbrechlich, unsicher und ängstlich. Und vielleicht war die Zweifel verbunden mit dem, mit der Aufgabe, die sie bekamen. Denn im Grunde genommen, was Petrus gemacht hatte, dass er auf das Geheiß Jesu hin aufs Wasser gegangen ist, war vielleicht ein Anfang oder ein kleines Beispiel dafür, für das, was sie jetzt machen mussten, in das Meer, ins Meer der Welt gehen und dort eine Nachricht verbreiten, dort eine Nachricht weitergeben, ja, die eigentlich skandalös war. Dass man den Eindruck, dass man dort weitergibt, ja, Jesus ist der einzige Weg. Ich meine, wir haben diese Nachricht heute noch hier stehen und ich finde es gut, dass wir sie hier stehen haben. Dass Jesus wirklich der einzige Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Und das geben wir weiter. Und das ist nicht immer einfach. Das, was durchträgt, ist im Endeffekt nur der Blick auf Jesus. Nur das, was Jesus dann aus den Jüngern macht, nicht die eigene Kraft der Jünger, nicht das, was sie sozusagen aus der Wiege mitbrachten, sondern das, was Jesus ihnen mitgibt. Wenn wir jetzt auf das nächste Jahr, in das nächste Jahr gehen und da auch in besonderer Weise, ja, automatisch durch 150 Jahre ein bisschen im Vordergrund stehen als Gemeinde, dann kann man ja auch schon mal ein bisschen Angst bekommen. Manchmal möchte man das nicht. Und dann ist die Frage, ob wir auch immer alles gut machen, ob wir diese Nachricht weitergeben. Und vielleicht haben wir auch Angst davor und ich bin auch jemand, der dann eher ängstlich ist, von Jesus zu reden. Die Zweifel, ob wir das schaffen können. Und ich glaube, es hilft nur eines, wirklich der Blick zu Jesus. Und deswegen sind mir die nächsten beiden Punkte, die ich jetzt noch eingehen möchte, besonders wichtig. Das Erste, ich habe von dem Vers 17 nur einen Teil gelesen. Vers 17, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Und das ist schon interessant. Die Jünger, die Freunde Jesu, die 3 Jahre lang durch, ich sag mal, dick und dünn mit ihm gegangen sind, begegnen ihm und fallen vor ihm nieder. Sie beten ihn an. Ohne Aufforderung, automatisch. Als sie den Blick auf Jesus richten, fallen sie vor ihm nieder und beten ihn an. Warum das denn? 2 Dinge sind mir dabei wichtig. Das sind sehr interessant. Diese Jünger waren durch die Bank Juden. Das waren keine Heiden, die alles Mögliche anbeten. Keine Heiden, die Tiere und Götter und Sterne und sonst was anbeten. Das waren Juden. Diese Juden kannten die 10 Gebote. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Und gerade das Matthäus-Evangelium ist ja für die, in besonderer Weise für die Juden geschrieben. Und hier sehen wir, wie Menschen einen vor ihnen stehenden Menschen anbeten. Das geht nur, wenn dieser Mensch gleichzeitig Gott ist. Der einzige, der eine Gott, den man als Jude anbeten kann. Sonst geht das nicht. Die Jünger haben begriffen, Jesus ist nicht einfach irgendein Mensch, ein Freund, ein Kumpel, guter Bekannter, sondern Jesus ist Gott, der eine, der einzige, der wahre Gott, und der steht vor ihnen. Und deswegen müssen sie ihn einfach anbeten. Und das Zweite, Jesus tadelt sie nicht. Jesus nimmt diese Anbetung an. Wir haben in der Bibelstunde ja die Offenbarung, und da kommt eine Stelle, wo Johannes einen Engel anbetet, und der sagt hier, lass das sein, steh auf, bete nicht mich an. Jesus macht das nicht. Jesus lässt das geschehen. Jesus ist Gott und er ist es wert, dass man ihn anbetet. Und diese Anbetung ist die Einleitung zu dem Missionsbefehl. Und diese Anbetung schafft sozusagen die Basis für den Missionsbefehl. Das ist die Grundlage. Der Missionsbefehl ist davon geprägt, dass die Jünger erkennen, hier steht Gott vor uns. Und zum anderen möchte ich noch auf die Einleitung zu dem eingehen, was Jesus dann sagt, denn damit beginnt es. Jesus begegnet den Jüngern und sagt ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alle Gewalt über heute 7¾ Milliarden Menschen. Den Kreml, Wladimir Putin, das Weiße Haus und Donald Trump, das Klima und Greta Thunberg, über Peking, Berlin, Paris, London, einfach über alles. Jesus sagt das ja auch heute, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dieser Satz ist entweder richtig oder dämlich, lächerlich. Wenn ich sagen würde, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wenn ich das zu Hause sage, Annette, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Vielleicht sagt sie dann, es ist gut, wenn der Herr auch über den Müll bist, dann bring doch gerade mal raus. Wenn ich es hier sage, von der Kanzel, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, kommt vielleicht der Alexander, sagt, ist gut, Marin, setz dich mal hier hin, wir kümmern uns um dich, wir holen mal einen Arzt. Es ist entweder wahr oder doof. Und bei Jesus ist es wahr. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Die Jünger haben da auch nicht widersprochen. Sie haben nicht gelacht. Und die Betonung bei diesem Satz liegt auf dem Mir. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Das nur am Rande bemerkt, zieht sich durch das ganze Matthäus-Evangelium. Dass Jesus sich in den Mittelpunkt stellt, zum Beispiel in der Bergpredigt, ich aber sage euch, es geht um Jesus, es geht darum, dass Jesus sich in den Mittelpunkt stellt und er ist der Herr über die Erde, über die ganze Welt und sogar über den Himmel. Und in der Offenbarung haben wir das ja gelesen vor ein paar Wochen, Offenbarung 5, nur als Beispiel. Das Lamm, das geschlachtet ist, da geht es um Jesus, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hör dich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier zeigt sich die Größe Jesu, die über unser menschliches, ja, über unseren menschlichen Verstand weit hinausgeht. Und irgendwann werden sich alle Knie vor ihm beugen. Und deswegen müssen wir diese gute Nachricht weitergeben. Deswegen müssen wir andere Menschen auf Jesus hinweisen. Deswegen müssen wir
einladen zu einem Leben mit Jesus. Und die Konsequenz, ja, Jesus ruft nicht Menschen, die es wert sind, den Missionsbefehl auszuführen, sondern Jesus macht Menschen wertvoll durch den Wert der Berufung. Jesus beruft nicht Menschen, die es wert sind, das zu sagen, sondern er macht uns wertvoll, wenn wir es sagen. Jesus begegnet der Schwäche der Jünger mit der Deklaration seiner Autorität. Jesus begegnet den Zweiflern damit, dass er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und deswegen geht hin, deswegen macht das. Die Macht liegt nicht bei uns, die Autorität liegt nicht bei uns begründet. Aber diese Macht, die Jesus hat, ist keine Theorie, sondern sie ist Praxis. Sie wird ganz praktisch, wenn wir mit Jesus leben. Wenn wir mit dieser Macht durchs Leben gehen, wenn wir auch mit dieser Macht in 2020 gehen, hineingehen. Und dort Menschen von Jesus erzählen. Jesus geht mit, er hat die Macht und er hat die Autorität. Und auch wenn wir das ein bisschen vorsichtig machen, vielleicht ein bisschen ängstlich, vielleicht auch ein bisschen zweifelnd, dann dürfen wir mit Jesus mutig und getrost in dieses Jahr gehen. Er hat uns auch als Gemeinde 150 Jahre geführt, und dafür sind wir froh und dankbar. Aber das darf uns auch für die Zukunft und gerade für das nächste Jahr Mut machen. Lasst uns das anderen weitergeben. Gerade wenn wir ein bisschen ängstlich sind, wenn wir mutlos sind. Jesus hat alle Macht im Himmel und in Laufdorf, in Schwalbach, in Bonn-Baden, in Nauborn, wo wir sonst noch herkommen. Und auch wo wir sonst noch hingehen, auch sogar in Schottland. Wir haben so viel Grund, die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Lasst uns das wirklich mit viel Mut und dem Vertrauen auf Jesus tun. Und es beginnt damit, dass wir ihn anbeten. Es beginnt damit, dass wir uns vor Jesus beugen und dass wir ja, ihn in die Mitte stellen. Mit seiner Hilfe dürfen wir in das neue Jahr gehen. Mit seiner Hilfe dürfen wir vorwärts gehen und auch die gute Nachricht von ihm weitergeben. Wir müssen es nicht alleine machen. Jesus geht mit. Ich habe die Predigt überschrieben mit Unterwegs mit Jesus. Sonntag, die heißt Unterwegs für Jesus. Aber heute Unterwegs mit Jesus. Das waren die Jünger damals. Sie waren 3 Jahre oder 3,5 mit Jesus unterwegs. Das waren wir auch in diesem Jahr. Die Jünger durften mit Jesus in die Zukunft gehen, die damals für sie sehr ungewiss war. Und auch wir dürfen in das neue Jahr mit Jesus gehen. Mit ihm, der voller Autorität sagen kann, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Ich möchte noch beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus, du bist es wert, dass wir dich anbeten. Du bist der Herr, der über allen steht und auch über uns, auch über allen Dingen, die uns begegnen und uns nicht gefallen. Danke, Herr Jesus, dass du mitgehst, dass du Herr auch in dieser Welt bist, in 2019 und in 2020, dass nichts und niemand größer und stärker und mächtiger ist als du. Herr, wir wollen uns dir anvertrauen. Wir dürfen uns dir anvertrauen für das vor uns liegende Jahr. Wir danken dir dafür, dass du mit uns gehst. Wir danken dir dafür, dass du uns leitest, dass du uns begleitest, dass du vorangehst. Danke, Herr, für das vergangene Jahr. Danke, dass du mitgehst, auch jetzt. Amen.